Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der militante Islam verbreitet sich immer mehr in unserer westlichen Gesellschaft und damit auch Homophobie oder gewaltsame Anschläge. Ein schreckliches Beispiel dafür war die Tat am vergangenen Samstag in Berlin. Doch Politik und viele Medien verschließen davor weiterhin die Augen. Wie die Situation aktuell ist und wie groß die Gefahr für unser Zusammenleben im Land, bespreche ich jetzt mit der Publizistin und Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Herrmann, beginnen wir mit dem vergangenen Samstag in Berlin. Nach dem, was wir bisher wissen, welche Rolle spielte eine militant-islamische Ideologie bei der Tat?
Die war ganz dominant. Im fundamentalistischen Islam gelten Homosexuelle und Homosexualität als Ganzes als ein Frevel gegen Gott und gegen die Gesellschaft. Und wenn jemand militant genug ist und der Attentäter weist dieses Merkmal auf, ist das halt leicht etwas, was zu solchen Anschlägen führen kann. Es ist ja nicht der erste Anschlag, der Homosexuelle als Zielpersonen hat. Und insofern ist das furchtbar, aber leider nicht unerwartet.
Nach solchen Taten wird häufig zunächst über psychische Erkrankungen oder soziale Probleme gesprochen. Wann erkennen wir eigentlich, dass religiöser Extremismus der eigentliche Motor einer solchen Gewalttat ist?
Wenn eine schwerwiegende psychische Erkrankung zugrunde liegt, dann ist oftmals die Person nicht mehr steuerungsfähig. Ja, das heißt, wenn irgendeine Aggressivität da ist, dann äußert sie sich unabhängig davon, ob das, was derjenige tun möchte, Folgen für ihn hat. Die Unterscheidung ist zum Teil gar nicht so einfach, weil es natürlich darauf fußt, dass Täter, wenn man ihrer habhaft wird, dann auch nicht nur geständig sind, sondern sich auch ehrlich einlassen. Aber bei religiös motivierten Tätern ist es so, dass sie das religiös einordnen. Also da ist nicht nur das Ziel religiös herleitbar, sondern auch der Anlass, manchmal sogar die Tatzeit religiös bedingt. Das heißt, es gibt schon Unterschiede, die aber natürlich genau betrachtet werden müssen. Also diese voreilige Einordnung, die natürlich gerne hergenommen wird, weil man sich mit der Ideologie nicht auseinandersetzen möchte, die ist oftmals unterkomplex.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit islamistischen Netzwerken. Wie groß ist dieses Problem des militanten Islams in Deutschland heute tatsächlich?
Es gibt Tausende an gewaltbereiten Islamisten und wir haben tatsächlich in gewisser Weise noch Glück momentan, weil wir einen funktionierenden Staatsschutz haben, wir haben einen sehr aktiven Verfassungsschutz und wir bekommen natürlich, das ist immer wieder in Verfahren offensichtlich, auch Hinweise aus dem Ausland, die dann zur Festnahme von Tätern oder Tätern in spe führen. Insofern denke ich, dass das Problem groß ist. Es wird weitgehend noch unterschätzt, weil das natürlich etwas ist, was man nicht gerne anschaut. Das ist kein schöner Befund, den man da erheben muss, aber wir werden tatsächlich nicht drum herum kommen, uns da ehrlich zu machen.
Wenn Sie sagen, die Bedeutung wird aus Ihrer Sicht unterschätzt, können Sie das genauer erklären, politisch, medial, gesamtgesellschaftlich?
Ja, man kann es sogar am aktuellen Fall festmachen. Gestern wurden Urteilsbegründungen bekannt von dem Täter und da ist ersichtlich, dass die zuständige Richterin, die ihn zuletzt sah, wesentlich seine Einbindung verkannt hat. Sie hat verkannt, dass er halt nicht besserungswillig war, dass er sich nicht abgewandt hat von der Ideologie des IS. Und sie sah eine Tendenz bei ihm, die de facto nicht da war. Sie bearbeitete also ihre eigenen Projektionen. Es war ein Wunschbild und das ist gar nicht so selten. Natürlich ist es schöner, ein Wunschbild zu haben, aber die harte Realität holt einen irgendwann ein und bei islamistischen Tätern wird es dann halt leider nicht selten blutig.
Der Anschlag, der richtete sich gegen den Christopher Street Day. Homosexualität wird in vielen islamisch geprägten Milieus massiv abgelehnt. auch in vielen Herkunftsstaaten von arabischen Migranten. Wie tief ist diese Homophobie religiös bzw. ideologisch verankert?
Die ist sehr tief und sehr elementar verankert. Homosexualität gilt als Frevel und derjenige, der seine Homosexualität auslebt, gilt als Frevler und ist eigentlich todeswürdig. In vielen islamischen Ländern ist Homosexualität nach wie vor unter Strafe. Der IS hat Homosexuelle von Häusern geworfen und im Iran werden sie aufgeknüpft. Das ist etwas, was in der Religion an der Basis tief verankert ist. Und wenn diese Grundhaltung da ist zu Homosexuellen, dann ist natürlich diese Selbstermächtigung, die im Islam auch verankert ist, nämlich das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, nur einen Hauch von solchen Taten entfernt. Ja, das ist eine Art religiöser Auftrag. Und wenn der einzelne Muslim radikal genug indoktriniert ist und sich selber in der Rolle des Staatsanwalts, Richters und Henkers sieht, dann kommt es zu solchen Taten.
Immer wieder ist von einer gezielten Radikalisierung junger Menschen die Rede, häufig über soziale Medien oder Messenger-Dienste. Wie laufen solche Rekrutierungen oder auch Indoktrinationen heute konkret ab und wer ist dafür besonders anfällig?
Das Augenmerk liegt momentan besonders darauf, welche Rolle soziale Medien für junge Menschen spielen. Und natürlich kann man dort die Hinwendung zur Religion besonders gut sehen, also auch zahlenmäßig. Aber dabei wird völlig in den Hintergrund gedrängt, dass die Neigung oder die Disposition, sich mit solchen Inhalten zu beschäftigen, in den Familien gelegt wird und im Elternhaus. Denn wenn man über die sozialen Medien nachdenkt, dann ist ja das Interesse, das religiöse Personen haben, sehr selektiv. Also die sehen sich dann nicht irgendwelche Serien an, sondern sie sehen sich häufig religiöse Inhalte an und suchen dort nach Anleitung. Denn wenn sie erstmal in Kontakt gekommen sind mit der religiösen Furcht, mit der Furcht vor der Hölle, mit der Vorstellung, dass es Haram und Halal, also erlaubt und verboten gibt, dann ist eine Unsicherheit da und diese Unsicherheit nutzen islamistische Prediger. Die gehen zum Teil ganz nah ran an die Fragen, die junge Menschen haben, die eine Anleitung wollen, die Orientierung wollen. Und wenn erstmal dieser Weg beschritten ist, dann wollen manche mehr. Der Weg führt von der Disposition in Elternhaus oder Koranschule oftmals in die sozialen Medien und von dort dann in WhatsApp-Gruppen, Telegram-Kanäle, wo dann dschihadistische Inhalte auch besprochen werden. Und in diesen Kanälen sind dann oftmals auch Aktivisten, zum Beispiel des Islamischen Staates, die jene, die besonders beflissen oder besonders religiös beeinflussbar erscheinen, ansprechen, aufgreifen und dann anregen zu Taten. Also es gibt eine Linie quasi von der Legung der Indoktrination in frühen Jahren, wo man diese Empfänglichkeit für derlei Inhalte legt, über soziale Medien dann hin zu jenen, die diese Neigung ausnutzen.
Nun kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der Täter von Berlin, der soll zuvor an einem sogenannten Deeskalierungs- oder Deradikalisierungsprogramm teilgenommen haben. Was genau sind das für Programme und was soll denn dort eigentlich erreicht werden?
Das sind Programme, die sich an verschiedene Zielgruppen wenden. Einmal soll allgemein präventiv gearbeitet werden, das heißt, die Neigung soll vermindert werden, sich radikalen Gruppen anzuschließen. Und zum anderen sind es Programme, die sich an Straftäter richten, die also zum Beispiel schon verurteilt wurden, weil sie schon straffällig geworden sind in diesem Bereich. Und da muss man sagen, der Nutzen dieser Programme ist äußerst fraglich. Die sind oftmals nicht ausreichend evaluiert, so nennt man das in der Wissenschaft. Das heißt, man versucht, den Erfolg einer Maßnahme auch in Zahlen zu fassen, damit man die Möglichkeit hat zu erkennen, ist das eine Maßnahme, die wirksam ist, oder ist es platt gesagt Geldverschwendung? Und diese Programme werden auch von der Zielgruppe, die dann tatsächlich schon straffällig geworden ist, abgelehnt. Es wird manchmal in Haft darauf zurückgegriffen. Also es gibt Beispiele von Straftätern, die in Haft dann sich erst reuig zeigten, um dadurch Hafterleichterungen oder Haftverkürzungen zu erhalten, also einen Vorteil für sich, die dann aber, sobald sie draußen sind, wieder genau eins zu eins weitermachten. Also es ist ja nett, wenn Menschen guten Glaubens sind. Ich denke allerdings, dass es nicht zielführend ist, wenn je einfach nur jemand da sitzt und nur Glauben schenkt. Das ist etwas, was dem Missbrauch Tür und Tor öffnet, und leider sieht man das zu häufig.
In dem Berliner Fall hat die Deradikalisierung jedenfalls nichts gebracht. Welche Rolle spielen denn bei Indoktrination oder Radikalisierung auch Schulen, Moscheevereine und soziale Medien? Also wo müsste der Staat denn aus Ihrer Sicht deutlich konsequenter handeln, um diese Radikalisierung frühzeitig zu verhindern?
Diese Debatte ist tatsächlich nicht neu. Die kam schon in den 90er Jahren auf und dann verstärkt nach 9/11. Und man hat damals überlegt, wie kann man der Indoktrination und der Radikalisierung in sogenannten Hinterhofmoscheen Herr werden. Man ist dann darauf verfallen zu sagen, naja, wenn wir Hinterhofmoscheen entgegenwirken wollen, werden wir einen staatlichen Religionsunterricht anbieten. Das war erstmal ganz gut gedacht, weil man ist davon ausgegangen, dass ein staatlicher Religionsunterricht möglicherweise diese Inanspruchnahme von Hinterhofmoscheen herunterregeln würde. Leider ist das Gegenteil passiert, denn von vielen Muslimen wird der staatliche Islamunterricht nicht ernst genommen. Man ist da oft auch Einflüsterungen von Verbänden und Imamen ausgesetzt, die sagen, der Islamunterricht, der vermittelt den Kindern in der Schule einen falschen Islam. Einen Islam, der sie am Ende des Lebens in die Hölle führen wird, weil er zu liberal ist, weil er die Grundfesten des islamischen Glaubens im Grunde aufweicht. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich beobachten können, dass die Nachfrage nach dem Islam, wie er in Koranschulen gelehrt wird, zunimmt. Das heißt, diese Marketingstrategie von fundamentalistischen Muslimen hat gefruchtet. Insofern wird das Problem leider bei all diesen Maßnahmen eher größer als kleiner.
Sagt die Publizistin und Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.